Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt reisen wir an die Grenze, nach Polen, dort, wo es gleich rübergeht nach Russland.
Niemand arbeitet. Eigentlich fahre ich nur zu diesen Russen dort.
Um den Schmuggel, um die Schmugglergesellschaft geht es in Kontext. Zigarettenpäckchen im Büstenhalter, Wodka in der Limonadenflasche und Benzin im Kanister mit doppeltem Boden. Schmugglerinnen und Schmuggler sind erfinderisch. Der Soziologe Matthias Wagner hat ein Jahr lang in Sempopol gelebt, an der Grenze zwischen Polen und Russland. Er ist in dieser Zeit mehrmals mit auf Schmuggeltour gegangen und er hat mit Akteuren an der Ostgrenze der Europäischen Union Gespräche geführt über diese Form der Schattenwirtschaft. Hören Sie dazu nun die Sendung von Sabine Bitter.
Der Ort des Geschehens ist die Kleinstadt Sempopol im Norden Polens. Die Stadt liegt 2 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Die meisten, die diese Grenze im Auto überqueren, sind Schmugglerinnen und Schmuggler, zum Beispiel Pavel, der einen fiktiven Namen trägt.
Ja, wenn die Grenze nicht wäre, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem. Dort, wo es sie nicht gibt, das ist eine Tragödie. Zigaretten, Alkohol und natürlich Kraftstoff. Ein Teil davon geht bestimmt nach Deutschland. So weiß sich ein jeder zu helfen, nicht wahr?
Dies gibt der Schmuggler dem Soziologen Matthias Wagner von der Universität Bielefeld zu Protokoll, der die Schattenwirtschaft in Sempopol untersucht und mit vielen Akteuren an der Grenze Gespräche geführt hat. Die meisten, die von hier aus nach Russland fahren, kaufen dort zu günstigen Preisen Zigaretten, Wodka und Benzin ein. Diese Güter stoßen sie anschließend, wenn sie wieder zurück in Polen sind, zu einem höheren Preis an Konsumenten oder weitere Zwischenhändler ab. Mit dem Gewinn bessern sie ihr Einkommen auf, sagt etwa Marek, der ebenfalls unter einem Pseudonym auftritt. Zitat aus dem Interview:
Ja, wenn ich nichts zum Leben habe, dann muss ich etwas machen. Zur Arbeit stellt mich keiner mehr ein und Rente oder Frührente habe ich auch nicht. Nichts habe ich. Ich bin arbeitslos. Also fahre ich. Schließlich fahren die Leute zur Arbeit nach Westen, wer mobil ist. Aber hier ist es leichter, sich einfach ins Auto zu setzen, loszufahren und etwas zu besorgen.
Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben Sempopol in den letzten Jahren verlassen, arbeiten in Deutschland oder Norwegen. Andere kehren der Heimat nur vorübergehend den Rücken zu, übernehmen im Ausland Jobs auf Zeit, zum Beispiel als Pflegerinnen. Oder als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft. Sie stechen Spargeln im Elsass und pflücken Erdbeeren im Baselbiet. Wer aber in der polnischen Kleinstadt bleibt, muss sehen, womit er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Viele Frauen und Männer sind arbeitslos und bekommen keine Unterstützung mehr. Manche beziehen eine Frührente, die aber meistens nicht zum Leben reicht. Mit Schmuggeln lässt sich etwas dazu verdienen. Der Soziologe Matthias Wagner hat mehr über diese Schattenwirtschaft an der nordöstlichen Außengrenze der Europäischen Union erfahren wollen.
Es gab diese Euphorie nach dem Beitritt der mittelosteuropäischen Länder zur EU und dass die Arbeitslosigkeit sinkt, dass die Wirtschaftskraft steigt. Und gleichzeitig war aber aus der empirischen Beobachtung für uns klar, es gibt einfach auch Verlierer. Und ich finde, es ist eine wichtige Aufgabe auch für Sozialwissenschaften, sich um diese Leute im Schattenbereich der Gesellschaft zu kümmern.
Zu diesen Verlierern gehöre die Bevölkerung in ländlichen Gebieten.
Es gibt einfach Regionen in Polen, und zwar vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten, denen es deutlich schlechter geht im Verhältnis zu den wirtschaftlichen Boomregionen Polens. Und zu diesen wirtschaftlichen Boomregionen gehören eben vor allen Dingen die großen Städte, also Warschau, Poznan, Gdansk, Torun, Wrocław. Das sind alles wie so Hotspots, wo die Wirtschaftsentwicklung sehr prosperierend ist.
Nicht so in Sempopol. Um die wirtschaftliche und soziale Situation zu erforschen, hat sich der Soziologe für ein Jahr in dieser Kleinstadt im Nordosten Polens niedergelassen und sich mit dem Schmuggel befasst, jenem Gewerbe, das hier am ehesten floriert.
Aufgrund unserer Forschung können wir sagen, dass mindestens 95% des privaten Verkehrs zwischen Kaliningrad und Polen mit dem Ziel des Schmuggels durchgeführt wird. Wobei in gleichen Teilen Polen und Russen an diesem Schmuggel beteiligt sind.
Matthias Wagner hat auf der polnischen Seite viele Gespräche mit Schmugglern und Zöllnern geführt. So ist er an einem Abend mit Tomasz verabredet, der ihn mitnimmt auf eine Tour in die benachbarte russische Exklave Kaliningrad, die zwischen Polen und Litauen an der Ostsee liegt. Es ist Abend, der Soziologe besucht Tomasz zu Hause, der sich vor dem gemeinsamen Aufbruch noch eine warme Mahlzeit kocht. In weiser Voraussicht, denn die Nacht kann lang werden, wenn man vor dem Zollwern Stunden auf die Grenzkontrolle warten muss. An der Wand in der Küche hängt ein Dienstplan des polnischen Zolls. Dazu sagt Matthias Wagner:
Ja, ich war ein bisschen erstaunt und konnte das zuerst gar nicht verstehen, was dieser Kalender eigentlich bedeutete mit dieser Jahresübersicht und dann bestimmte Namen, die eingetragen wurden. Und dann erklärte er mir, dass es an der Grenze, also auf der polnischen Seite, immer bestimmte Gruppen von Zöllnern gibt. Und diese Gruppen haben bestimmte Einsatzpläne und man muss sagen, ein rein menschliches Phänomen, dass sich Menschen unterschiedlich verhalten. Und so gibt es das Gerücht unter den Schmugglern, dass bestimmte Zöllnergruppen eher ein Auge zudrücken als andere. Und von daher orientierte er sich an diesem Plan, wann es für ihn am günstigsten ist, über die Grenze zu fahren.
Die Schmuggler überlegen sich genau, wann sie die Grenze überqueren. So sagt zum Beispiel Andrzej:
Manchmal, wenn wir kommen, sehen wir, wer dort ist, welche Zöllner da sind. Und schon weiß man, oh, der ist gut, der geht. Und schon weiß man, dass man fahren kann.
Der Grenzverkehr zwischen dem polnischen Sempopol und der russischen Exklave Kaliningrad ist stark vom Schmuggel bestimmt. Dies, obwohl die Kontrollen 2004 nach dem Beitritt Polens zur EU verschärft worden sind. So wurden am Grenzübergang etwa Werkhallen errichtet, in denen die Zöllner ein Fahrzeug auf eine Rampe heben und so auch die untere Seite auf Schmuggelgut hin untersuchen können. Außerdem wurden die Visagebühren erhöht. Die Schmuggler hätten auf diese zusätzlichen Umtriebe und Unkosten mit einer Art Professionalisierung reagiert, sagt Matthias Wagner. Das heißt, viele schmuggeln nicht mehr nur sporadisch, sondern in hartnäckiger Regelmäßigkeit. Ja, sie gehen täglich auf Tour, als führen sie nach Russland zur Arbeit. Der Soziologe Matthias Wagner lebte 2005 und 2006 in Sempopol, hat die Gespräche also bereits vor ein paar Jahren geführt, aber erst vor kurzem in Buchform publiziert. Da stellt sich die Frage, wie aktuell seine Erkenntnisse sind, ob sich die wirtschaftliche Situation in der Zwischenzeit nicht verändert hat.
Ja, insgesamt in Polen hat sich natürlich die wirtschaftliche Situation verändert, dass Polen weiterhin auf so einem Erfolgskurs ist. Also auch die Finanzkrise der EU hat ja Polen fast gar nicht betroffen. Und die Arbeitslosigkeit bezogen auf Gesamtpolen sinkt die ganzen Jahre über weiterhin. Die Wirtschaft boomt in manchen Bereichen auch heute immer noch. Aber man muss diese ganz starken regionalen Unterschiede eben in Betracht ziehen. Und da gehören eben diese peripheren ländlichen Gebiete zu den Verlierern, sodass es da weiterhin eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, zumindest lokal, auch gibt.
Nur 20% der Erwerbslosen bekommen eine Unterstützung. Der Rest ist ausgesteuert und lebt von Gelegenheitsjobs, Schwarzarbeit, einer kleinen Rente, vom Gemüseverkauf aus dem eigenen Garten oder von der Unterstützung durch Verwandte im Ausland. Und wiederum andere, die Arbeit haben, verdienen zu wenig, um davon leben zu können.
Was man noch mit in Betracht ziehen muss, sind die ganz enormen Lohnunterschiede, die es gibt. Also ich hatte von den Boomregionen gesprochen, wo man an Löhne kommt, die sich durchaus mit Westeuropa vergleichen lassen. Gleichzeitig aber in den ländlichen Regionen ist es eben üblich, dass zum Beispiel auf dem Bau Leute als Tagelöhner angestellt werden, die 2 Euro pro Stunde verdienen.
Vor diesem Hintergrund erscheint der Schmuggel attraktiv. Auch Marian, der regelmäßig über die Grenze fährt, bessert sein Einkommen auf. Sonst wäre er finanziell von seiner Frau abhängig.
Zu Hause mache ich die Einkäufe. Hier ein Schwein, das und das, ich gehe in den Laden. Von meiner Frau nehme ich nichts, nur von meinem Geld. Aber wenn ich nicht fahren würde?
Marian gehört zu den erfolgreichsten Schmugglern in Sempopol. Er hat es zu etwas gebracht.
Von der Schwiegermutter erbe ich das Försterhaus im Wald, so ein schönes, ehemals deutsches, am Wasser. Ich bin dort mit Wohnsitz gemeldet. Meine Frau wohnt hier in Sempopol. Es gibt ein Häuschen, eine schöne kleine Wohnung, man hat ein paar Swoti, man hat ein Auto und kann irgendwohin fahren. Dann schaut man, wer wo in welchen Lokalen sitzt, mit welchem Auto man sich bewegt, ja?
Und er hat gute Beziehungen zu denen, die Geld haben. So verbringt er einen Teil der Freizeit mit einem Hotel- und Restaurantbesitzer.
Wenn wir angeln gehen, dann gehen wir immer gemeinsam angeln. Dann trinken wir ein Gläschen und wenn er zu Hause ein Fest gibt, da bin ich als Ehrengast eingeladen. Zu allen Festen und dort ist es immer elegant. Bei ihm dort sind nur Geschäftsleute und Ärzte. Aber ich bin nur ein gewöhnlicher Schmuggler und dazu noch so eine kümmerliche Brasse. Nicht diese großen Fische, eine Brasse. Aber das macht nichts. Das Wichtigste ist, dass ich nichts von ihnen erwarte. Und ich schmunzle nur darüber, dass sie schwer arbeiten.
Große Fische, kleine Fische. Bleiben wir zunächst noch bei Tomasz, der mit dem Feldforscher Matthias Wagner in der Nacht nach Russland fährt.
Es war natürlich ein Abenteuer für mich. Es ist diese gesamte Atmosphäre, die ich als unheimlich anstrengend empfunden habe, obwohl ich selber ja keine Bedenken haben musste, dass ich bei einer Kontrolle auffliege, weil ich Waren geschmuggelt habe, weil ich selber keine Waren geschmuggelt habe. Also ich habe dann immer die legale Menge rübergebracht für denjenigen, mit dem ich mitgefahren bin.
Die Einreise verläuft zwar reibungslos, ein schneller Blick des polnischen Zöllners in den Kofferraum, ein Stempel in den Pass und die beiden können auf die andere Seite fahren. Aber die russische Grenzbeamtin ist irritiert. Sie fragt nach, wer Tomaschs Mitfahrer sei. Denn an dieser Grenzstelle verirrt sich nur selten ein Fremder. Man kennt sich, so sagt ein Zöllner im Interview, Zitat:
Jeden Tag zur selben Zeit muss man dieselben Leute abfertigen. Man weiß schon, jetzt kommt wieder der Autobus mit den und den Leuten. Jetzt kommt Person X mit dem PKW, dann kommt Person Y. 95% der Leute fahren nur wegen des Handels über die Grenze. Man hat nach ein paar Wochen das Gefühl, verrückt zu werden. Immer die gleiche Leier.
Dies bestätigen die Schmuggler, etwa Andrzej, der regelmäßig nach Russland fährt.
Sie kennen sich, ja, so wie ich Tag für Tag fahre. Ich sehe schon, dass derselbe dort ist. Du weißt, jener dort schaut, nickt mit dem Kopf. Lachen nun und man weiß, dass er es ist. Aber manche sind so hinterhältig, die das dort nicht kennen, die nehmen von uns die Waren. Und andere, die machen sich lustig und lachen über uns. Einige wissen einfach, dass man nicht zum Vergnügen dorthin fährt, dass man dorthin fährt, um etwas zu verdienen. Einfach, damit die Familie ernährt werden kann, nicht mehr. Und es ist einfach ihre Pflicht, das zu erschweren. Die Zigaretten wegzunehmen.
Damit die Schmuggler unter sich Informationen über Zöllner austauschen können, geben sie den Grenzwächtern Decknamen. So merken diese nicht, wenn von ihnen die Rede ist, wenn sie zufällig die Zurufe von Autofenster zu Autofenster mitbekommen.
Jeder hat seinen Namen. Dort rechts hast du jetzt Garbinus. Er hat so eine Adlernase, die größte. Der zweite ist auch einer mit großer Nase. Das ist Garbinus 2. Und eine Blondine nennen wir Barbie. Einer hat solche Arme, dass er wie ein Affe geht. Man sagt King.
Man kennt sich und so erstaunt es nicht, dass die russische Grenzbeamtin überrascht ist, dass Schmuggler Tomasz von einem Fremden begleitet wird. Doch die beiden werden schließlich mit dem Hinweis auf eine touristische Tour in Kaliningrad durchgelassen. Weiter geht's zu einer Tankstelle. Tomasz hat in seinem Auto einen speziell konstruierten Tank einbauen lassen, der mehr Diesel fasst, als es bei diesem Wagentyp üblich ist. Er füllt den Tank auf und fährt ein paar wenige Kilometer weiter zu einem Parkplatz, der als Stauraum dient. Matthias Wagner:
Damit nicht die ganze Grenze mit Fahrzeugen verstopft ist. Und in diesem Stauraum stellt man sich hin und wenn man Pech hat, dann stehen da 200 Fahrzeuge und man kann sich ausrechnen, dass man 3 Tage da warten muss. Und man wird einzeln vorgelassen, vorne ist auch eine Schranke und dann ist eine Frau oder ein Mann da, die entsprechend die einzelnen Fahrzeuge durchlässt und jedem dann immer einen Passierschein gibt, sodass man an der direkten Grenzstation nachweisen kann, dass man auch wirklich vorher auf diesem Parkplatz gewesen ist und den nicht etwa irgendwo umgangen hat. Und das ist natürlich dann gleich wieder ein Feld für Korruption. Wenn man die entsprechenden Beziehungen hat, dann kann man also zu derjenigen hingehen, die da Dienst hat und man gibt ein paar Dollar und dafür bekommt man dann diesen Passierschein.
Hier stehen Holzhäuschen, die das Schmuggelgut bereithalten. Dort kauft Tomasz 10 Stangen Zigaretten und 10 Kilo Zucker. Beides ist in Russland billiger als in Polen und kann mit Gewinn weiterverkauft werden. Die kleinen Läden im Holzverschlag vermieten außerdem Schließfächer, in denen die Schmuggler Messer und Klebeband aufbewahren, ihr persönliches Werkzeug, mit dem sie die Ware verpacken. Der Schmuggel hat so ein umfangreiches Nebengewerbe entstehen lassen: Wechselstuben, Imbissstände und Autoreparaturwerkstätten. Einen Passagierschein bekommen die Schmuggler außerdem bei einem bestimmten Händler ganz in der Nähe der Grenze, in einem Gebäude hinter einem Zaun versteckt.
Wo ein Russe Zigaretten verkauft, und diese Zigaretten sind etwas teurer, als wenn man die an anderen Punkten kauft. Und gleichzeitig kann man aber bei ihm dann auch wieder für $5, glaube ich, einen Passierschein erwerben, ohne dass man vorher in diesem Stauraum gewesen ist.
Der Händler stellt zusätzlich eine Garage zur Verfügung, in der die Schmuggler ihr Auto für die Rückfahrt präparieren können. Hier werden Kotflügel abgeschraubt, Stoßstangen demontiert oder Sitze herausgehoben, um Zigarettenpackungen in die Hohlräume zu kleben. Ist der Wagen wieder zusammengesetzt, geht's zurück zum russischen Grenzübergang.
Die Bedingungen, unter denen man dann an der Grenze auf die Einreise nach Polen warten muss, wenn man zurückkommt mit den Waren, sind sehr hart. Also bei jedem Wetter, und das kann eben auch 20 Grad Minus bedeuten oder kann 30 Grad Hitze und Staub bedeuten, haben wir im Grunde genommen so durchschnittlich 1,5 Tage im Grenzbereich gewartet, im Auto, um dann an der Schranke vorgelassen zu werden, sodass man überhaupt in die Grenzkontrolle reinkam.
Ob die Schmuggler die Grenze reibungslos passieren können, ist nicht garantiert. Jeder muss damit rechnen, aufzufliegen und gebüßt zu werden. Ein Zöllner gibt Matthias Wagner zu Protokoll:
Wenn es nur eine geringe Menge ist, erhält man ein Strafmandat. Und ein Strafmandat kann bis zu 1500 Zloty betragen. Wenn es aber eine größere Menge ist, also sagen wir mal 800 oder 8000 Zigaretten, mehr oder weniger und höher, in dem Fall ist es eine gerichtliche Straftat und man erhält eine höhere Geldbuße. Aber das hängt von der Menge und der wirtschaftlichen Situation des Betroffenen ab und so, ja. Aber ich meine, das sind keine harten Strafen, wenn wir die Strafen mit denen in Deutschland vergleichen.
Der drohende Verlust, der ungewisse Ausgang der Einkaufstour, dies belastet viele Schmuggler. So erinnert sich Andrzej im Interview an einen Transport, bei dem er aufgeflogen ist.
Man war schon so nervös, wenn man an die Rampe ging. Man wusste nicht, ob man Zigaretten verliert oder nicht verliert, weil man wusste, das ist mein Geld. Ich kaufte alles, Dollar und russisches Geld, und ich kaufte die Zigaretten, um sie mitzunehmen, damit man etwas verdient. Das ist Stress.
Auch eine Frau, die regelmäßig Waren von Russland nach Polen schmuggelt, kennt diese Belastung nur zu gut. Kaya sagt im Interview:
Weil es schwer ist, nehmen viele Leute Medizin. Ich nehme dort sofort Tabletten. Ich nehme am Morgen 7 Tabletten und so fahre ich los. Und ich habe welche dabei, um auch am Nachmittag etwas zu nehmen. Sogar für das Herz, gegen Bluthochdruck, damit er nicht steigt. Aber gleich, wenn ich sehe, dass er steigt, lege ich mir Tabletten unter die Zunge, damit ich keinen Herzinfarkt bekomme.
Eine andere Schmugglerin, Maria, fürchtet am meisten die Demütigungen am Zoll.
Sie wollen überhaupt nicht mit uns reden und diskutieren, weil sie uns ansehen, als gehörten wir einer niedrigeren Klasse an, weil wir schmuggeln, richtig? Aber sehr viele der Zöllner sind auch zum Schmuggel gefahren, bevor sie Zöllner geworden sind. Und sie kennen alle Verstecke, kennen alles, aber sie haben alles ganz schnell vergessen. Auch das, dass schon viele Zöllner wegen Bestechung entlassen wurden, weil sie Dollars angenommen haben.
Bei der Rückreise nach Polen muss ein Schmuggler zuerst bei einem russischen Zöllner Halt machen. Er übergibt ihm seinen Pass mit ein paar Dollarnoten drin, je nachdem, wie viel Ware er dabei hat. Matthias Wagner:
Wenn er den Pass dann zurückbekam, war das Geld rausgenommen und damit war es akzeptiert, dass der Schmuggler seine 20 oder 30 Stangen Zigaretten beim Zoll illegal natürlich angemeldet hat. Interessant ist dabei, dass mir die Schmuggler erzählt haben, dass es durchaus sporadische Kontrollen wiederum der russischen Zöllner gibt, die dann kontrollieren, ob dieses Bestechungsgeld tatsächlich mit der Menge der Waren übereinstimmt. Und wenn es nicht übereinstimmt, es dann tatsächlich dazu der Situation kommt, dass das Fahrzeug beschlagnahmt wird, dass es eine ganz offizielle Anzeige in Russland gibt wegen Schmuggel, dass es dann zu einem Verfahren kommt, dass man dann eine Strafe bezahlen muss.
Das heißt, der Schmuggler riskiert dann, in die Mühlen der russischen Justiz zu kommen, wenn die Höhe des Bestechungsgelds nicht mit der Menge der Ware übereinstimmt. Wer in Russland eingekauft hat und nach Polen zurückkehrt, muss die mitgeführte Ware offiziell am polnischen Zoll deklarieren.
Von außen betrachtet ist es eigentlich eine normale Fahrzeugkontrolle. Es werden am Fahrzeug bestimmte Punkte untersucht. Und wenn es dann Ansatzpunkte gibt, dass man tatsächlich was gefunden hat, dann kann es sein, dass schärfer kontrolliert wird und Verkleidungen abgebaut werden und immer tiefer in das Wageninnere reingegangen wird.
Wenn 95% des privaten Autoverkehrs über diese Grenze dem Schmuggel dient, dann müssten die Zöllner fast immer fündig werden.
Sie können davon ausgehen, dass Sie immer was finden, aber Sie sagen, Sie haben nicht die technischen Kapazitäten, um überhaupt alle Fahrzeuge zu kontrollieren.
Die Atmosphäre am Zoll ist denn auch angespannt. Drohungen und Gewalt seien keine Seltenheit, erzählt ein Zöllner.
Einmal hat man meine Kollegin bei der Arbeit am Fahrstreifen angefahren. Sie dirigierte das Auto zur Halle, in jenes Gebäude zur allgemeinen Kontrolle. Als sie vor dem Auto herging, wurde sie von dem Wagen angerempelt. Ganz zu schweigen davon, dass uns auch die Hände am Kofferraum oder zwischen den Türen eingeklemmt werden. Das sind alltägliche Sachen, nicht? Beispielsweise gab es auch solche Fälle, dass einem von uns ein Sarg vor das Haus geliefert wurde.
Der Soziologe Matthias Wagner macht verschiedene Organisationsformen dieses Schattengeschäfts aus. Da sind jene Schmuggler wie Tomasz, die mit dem eigenen Auto unterwegs sind, alles selber organisieren und die Verantwortung allein tragen.
Dann gibt es diejenigen, die mit dem Linienbus fahren. Das sind ganz offizielle Linienbusse, die zwischen Kaliningrad und der Wojewodschaft Ermland-Masuren verkehren, täglich, die aber zu fast 100% von Schmugglern nur genutzt werden. Und im Grunde genommen ist es jeden Tag die gleiche Gruppe von Schmugglern, die sich in diesen Bus trifft.
Wer im Linienbus unterwegs ist, schmuggelt kleine Mengen auf eigener Rechnung. Daneben gibt es organisierte Gruppen, die gemeinsam einen ausrangierten Touristenbus mieten und damit nach Russland fahren.
Es ist jetzt aber nicht eine deutsche Reisegruppe, die in die alte Heimat nach Kaliningrad fährt. Die fahren dann in großen neuen Bussen. Das sind auffällig alte, verschlissene Fahrzeuge, die ganz billig geschartert werden können. Und dann von einer Schmugglergruppe, die wirklich fest zusammenarbeitet, geschartert sind. Und die fahren dann über die Grenze und da wird natürlich auch dieser Bus ganz stark für den Schmuggel genutzt. Das heißt, die nutzen dann in dem Fahrzeug ganz viele Versteckmöglichkeiten und haben dann natürlich auch nochmal am Körper Waren versteckt. Und da werden relativ große Mengen dann über die Grenze geschmuggelt.
Eine weitere Möglichkeit ist als Unternehmer, einen Kleinbus anzuschaffen, sich eine Transportlizenz zuzulegen, um den Zoll wie ein Linienbus an den Warteschlangen vorbei passieren zu können. Diese Unternehmer heuern Schmuggler zu einem festen Lohn an.
Allerdings gibt es immer eine Voraussetzung, der Bus muss voll besetzt sein mit Passagieren. Das heißt, die sind eben darauf angewiesen, dass sie, wenn das ein Achtsitzer ist, dann ist der Fahrer da und 7 Mitfahrer müssen sein. Und diese Mitfahrer werden dann in der Region als Statisten eigentlich beschrieben. Also die bringen natürlich auch einen Teil der Schmuggelware über die Grenze. Aber wichtig ist, dass einfach das Fahrzeug ausgefüllt ist, da im Fahrzeug natürlich auch Waren versteckt werden.
Wer hier mitreist, bekommt einen kleinen, aber fixen Lohn. Das Risiko trägt der Unternehmer. Anstrengend ist es trotzdem. Eine Frau, Joanna, sagt im Interview:
Ich habe auch einmal probiert, dorthin zu fahren. Ich sage, ich werde fahren und schauen, wie es dort ist, wie sie das machen. Ja, und als ein Kollege meines Sohnes fuhr, nahm er uns mit im Minibus. Mein Gott, wir sind so ungefähr um 22:30 losgefahren am Abend und um 19:30 am Morgen zurückgekommen. Wir mussten allein an der russischen Grenze von 12 bis 6:30 stehen. Mir reichte es. Sie schliefen alle, denn sie waren es gewöhnt, weil sie nicht zum ersten Mal da waren. Ich war zum ersten Mal mit ihnen gefahren, nur um das einmal zu sehen. Ich sagte, Nie im Leben werde ich fahren.
Mit dem Schmuggel bessern viele ihre wirtschaftliche Existenz auf und finanzieren damit die Ausbildung ihrer Kinder. Und es kommt sogar vor, dass Arbeitslose in der polnischen Kleinstadt von den Behörden auf diese Verdienstmöglichkeit hingewiesen werden. Matthias Wagner.
Dass diejenigen, die kein Arbeitslosengeld mehr bekommen und dann aber, um überleben zu können, auch sich ans Sozialamt wenden, vom Sozialamt durchaus aufgefordert werden, es doch mal an der Grenze zu probieren. Wobei nicht gemeint ist, sich als Zöllner zu bewerben, sondern tatsächlich gemeint ist, mit dem Schmuggel es doch zu probieren.
Diese Haltung vertritt zum Beispiel Lucina.
Ich fahre lieber zur Grenze und verdiene 20 oder 30 Zloty, als dass ich zum Mops gehe und Geld hole. Weil ich hier fühle, dass ich gearbeitet habe, schwer gearbeitet habe und schwer geschuftet habe, um zu schmuggeln.
Es gibt allerdings auch Frauen und Männer in Sempopol, die zwar in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen leben, die aber vom Schmuggel nichts wissen wollen. Eine bestimmte Gruppe von Arbeitslosen will sich ausdrücklich nicht am Schattengeschäft beteiligen. Gelernte Facharbeiter nehmen Abstand davon.
Er ist jetzt schon arbeitslos und jetzt soll er auch noch etwas machen, was vom sozialen Standard her nicht gut angesehen ist. Es ist akzeptiert, aber nicht als was Besonderes angesehen. Und damit kann man das letzte bisschen an Selbstbewusstsein verlieren.
Viele Facharbeiter ziehen es vor, an ihrer beruflichen Identität, die bereits durch die Arbeitslosigkeit angeschlagen ist, nicht weiter zu kratzen. Ihre Identität beruht auf dem Berufsethos, sein Leben mit einer angesehenen, da qualifizierten Arbeit zu verdienen. Trotzdem, insgesamt ist der illegale Handel über die Grenze in dieser Region ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor. Nicht zufällig. Blickt man zurück in die Geschichte, dann hatte der Schmuggel in Grenzregionen immer dann Hochkonjunktur, wenn es der regionalen Wirtschaft schlecht ging. So war zum Beispiel auch im Tessin diese Form der Schattenwirtschaft im 19. und noch im 20. Jahrhundert weit verbreitet und viele Familien haben nur auf diese Weise ihre Existenz sichern können. Brisant an der Studie des Soziologen Matthias Wagner ist, dass aus den Gesprächen im Detail hervorgeht, wie der Schmuggel organisiert wird, aber auch, wie stark er das gesellschaftliche Leben in der Kleinstadt bestimmt.
Der Schmuggel durchzieht eben auch insofern die gesamte Gesellschaft, dass eben ja alle wissen darüber Bescheid und viele nutzen es eben auch, so wie ich das vorhin schon mal angedeutet habe, auch auf den unterschiedlichen Ebenen.
Als Akteure, aber auch als Konsumenten billiger Waren. Wer wann, wo viel für sich herausschlagen kann und womit man noch handeln könnte, sind die täglichen Fragen, die die Bevölkerung in Sempopol umtreiben. So sind viele Beziehungen durch nacktes Geschäftsinteresse und von Neid geprägt. Viele trauen dem Nachbarn nicht und sind nicht sicher, ob ihnen die Kohlköpfe aus dem Garten oder die Hühner aus dem Stall gestohlen werden. Solidarität ist dünn gesät und ein politisches Engagement, das die prekären wirtschaftlichen Verhältnisse thematisiert, ist nicht vorhanden.
Na, ich glaube, dass es eine Gesellschaft ist, in der man schon vorsichtig ist, zu viel nach außen zu tragen. Man weiß zwar Bescheid über den Schmuggel, aber man redet nicht gerne über den Schmuggel.
Die Studie von Matthias Wagner ist in deutscher Sprache in Buchform vor kurzem veröffentlicht worden. Einige der Befragten haben das Buch auch gelesen. Auf die Frage, wie es in Sempopol angekommen sei, sagt der Soziologe, die Reaktion sei nicht begeistert, aber zustimmend ausgefallen. Die Befragten gaben an, es treffe die Situation, die Schmugglergesellschaft, als offenes Geheimnis.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.